Und es kommt mir immer so vor, dass die okkulten Dinge, die sie gemacht haben, das ist gar nicht bei ihnen noch reingegangen, dass die Ursache der Probleme ist, nicht die zwischenmenschlichen, nein, es ist die Sünde gegen das erste Gebot, das die Türen öffnet für böse Geister. Ob sie jetzt glauben oder nicht, hat mit Psychotherapie nichts zu tun, nicht mit zwischenmenschlichen Verhältnissen und weiß ich was, sondern einfach nur, weil sie okkulte Dinge gemacht haben. 100.000 andere Sachen muss man sich anhören und dann kommt raus, ja, wir haben die Tarotkarten gelesen. Ist eine riesige Sünde. Ja? Jetzt lese ich Ihnen das vor. Im Deuteronomium, im 18. Kapitel, da steht das drinnen. Wenn du in das Land hineinziehst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, das ist auch genau wie wenn wir katholisch werden, dann ziehen wir dort ein, wo der liebe Gott uns will. Sollst du nicht lernen, die Gräueln dieser Völker nachzuahmen. Was wir heute sehen ist, die Gräuel der Völker, das heißt der unbekehrten Menschen, die wir über die ganze Welt verbreitet haben und wir machen denen alles. Es soll bei dir keinen geben, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Jetzt sagen mir die Leute, das machen wir doch nicht. Das ist ja nicht wahr. In Griechenland und der Türkei gibt es ganze Touristenbusse von unseren Leuten, ja? Von den sogenannten katholischen Leuten von Bayern, von Österreich, ja? Die dorthin fahren und als Spaß durchs Feuer gehen. Ja? Ganz abgesehen von Malesien, wo die Leute das machen. Ja, und von anderen Plätzen, wo die Mohammedaner das verbreiten. Also, der liebe Gott sagt eindeutig, es soll bei dir keinen geben, der seinen Sohn und Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keinen, der lose Orakel befragt. Und was macht es denn anders, wenn es die Karten legt? Das sind Losorakel. Ja? Wolken deuten. No, da habe ich wieder einen Herrn gehabt, der da solche Sachen so irgendwie gemacht. Da gestern hat mich wer gefragt, da ist irgendwas eingetreten. Ja, aber das war doch ein Zeichen. Zeichen sind nur vom lieben Gott, wenn sie das Wort Gottes lesen. Ja. Alles andere vergessen sie. Und die Mutter-Gottes-Erscheinungen werden von der Kirche geprüft. Ja. Sind auch Erscheinungen, aber die werden erst einmal geprüft, sehr, sehr lang. Bis ein Mensch heiliger geehrt werden wird, wird auch sehr lang geprüft. Und zwar wissenschaftlich und alles, die uns benutzen, um die Wahrheit zu finden. Und der heilige Johannes sagt in seinem Brief, im ersten Brief sagt er, prüfet alle Geister. Das fällt euch nicht auf und nicht ein, weil es die Bibel nicht genügend lest. Gebetsbeschwörungen, naja, das macht man in Bayern die Leute immer noch. Die Kühe besprechen uns in der Schweiz auch. Was? Ja, ja. Totengeister befragen. Oh, da sind wir groß, die Spiritisten. Wer macht das jetzt? Da kann ich gleich beten machen. Ja. Ah. Keine Hellseher. No, das habt ihr alles sehr gern. Und viele kommen zu mir her. Auch hier schon waren schon zwei Damen, die wissen nicht, was ich weiß. Und die glauben, die schauen mich eigentlich an wie eine beste Wahrsagerin. Ja? Dabei weiß ich, bin ich keine Wahrsagerin, ich habe keine Ahnung von diesen Dingen. Ich sage nur im Gebet, was der liebe Gott vielleicht sagt zu mir. Verstorbene um Rat fragen. Habe ich heute eine Frau gefragt? Irgendwer hat mich gefragt. Wir verfragen nicht die Verstorbenen um Rat. Das ist Spiritismus. Wir tun nicht die Ahnen. Wenn Sie eine Erscheinung haben eines Verstorbenen, dann sagen Sie erst einmal in Jesu Namen, geh weg, wenn du nicht von Gott bist. Weil die bösen Geister können die Leute nachahmen, die sie im Leben bedrängt haben oder besessen haben. Ja?
Die wollen die Persönlichkeit eines Menschen annehmen. Und wenn sie das nicht können, nehmen sie die Persönlichkeit eines Tieres an, so wie bei den Schamanen. Und wenn sie das nicht können, das habe ich in Indien selbst erlebt, dann nehmen sie eine Pflanze. Sie wollen in der Schöpfung eine Persönlichkeit haben, weil aus Strafe Gottes sind diese kleinen Elementargeister, wie der heilige Paulus sie nennt, ohne Persönlichkeit. Deshalb befallen sie uns, aber sie können nur, und bei Getauften ganz sicher, nur wenn das erste Gebot übertreten wird. Nicht, weil sie sündig sind, nein, sündig sind alle. Aber das erste Gebot, ja? Bitte nachlesen in der Bibel, steht ja drinnen. Das steht alles in einer Stelle drinnen. Ich könnte Ihnen viele Stellen vorlesen, aber da steht das alles so drinnen. Das sind alles Gräuel in dem Gott. Denn jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn ein Gräuel. Wegen dieser Gräuel vertreibt sie der Herr, dein Gott, vor dir. Du sollst ganz und gar dem Herrn, deinem Gott, bei deinem Gott bleiben. Denn diese Völker, deren Besitz du übernimmst, hören auf Wolkendeuter, Orakelleser. Für dich aber hat der Herr, dein Gott, ein anderes bestimmt. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte unter deinen Brüdern erstehen lassen. Also das Versprechen Gottes auf Jesus, ne? und die Propheten, die das Wort Gottes sprechen. Das haben wir. Aber es ist ein Gräuel und der liebe Gott sagt, hört nur auf mich, sonst werdet ihr vertrieben. Das heißt, wir werden nur schlechte Sachen erleben, wenn wir das erste Gebot übertreten. Und ihr seid einige von euch, die ich schon gesehen habe, sind ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man das erste Gebot, ob jetzt in der Familie, nur oder sich selbst das übertreten, sicher sehr ernsthafte Folgen für das Leben des Menschen hat. Und in der modernen Sprache habe ich 2, 3, 4 Mal schon erwähnt, da steht im Römerbrief im 1. Kapitel. Da steht auch sehr schön drinnen. Ich lese es noch einmal vor. 1. Kapitel des Römerbriefes. Der heilige Paulus hat an die römische Kirche geschrieben. Das heißt, an die Gebetsgruppe, die es damals gegeben hat, von den bekehrten Römern. Der Zorn Gottes wird vom Himmel herab offenbar wieder alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Seit der Schaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen. Das steht schon beim heiligen Paulus, die Vernunft, die uns dann die Wissenschaft gegeben hat. Ja? Die Wissenschaft ist kein heiliges Ding. Es ist ein Produkt unserer Vernunft. Ja? Nach dem Descartes, ein französischer Mathematiker, hat am Ende des 18. Jahrhunderts das wissenschaftliche Denken in Europa Einzug genommen. So muss man das sehen. Das ist nicht eine Religion an sich und es spricht auch nicht immer die Wahrheit. Es ist eine Methode, Dinge vernünftig zu untersuchen mit der menschlichen Vernunft, die wir vom lieben Gott haben. Weil manche Leute werfen mir die Wissenschaft zum Gesicht, dann, wenn ihr von bösen Geistern redet. Von der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen. Seine ewige Macht und Gottheit, daher sind sie unentschuldbar, denn sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit, in ihrem unverständigen Herz wurde verfinstert. Sie behaupteten, weise zu sein, wurden Toren. Sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit Bildern, die einen vergänglichen Menschen und fliegenden, vierfüßig kriechende Tiere darstellen. Haben wir gestern dort unterbrochen, habe ich über die Elefanten gesprochen von den Hindus, die unsere Leute machen. Lass die Hindu das machen. Die kennen noch nicht die Offenbarung. Ja? aber doch nicht bei uns. 2000 Jahre Christentum ist da. Wir tun da keine Tiere anbeten. Aber das tun sie. Das tun sie, wenn sie diese Dinge bei sich zu Hause aufstellen. Hm? Gut. Darum liefert Gott sie durch die Begierde ihrer Herzen der Unreinheit aus, sodass sie ihren Leib durch ihr eigenes Tun entehren. Die vertauschen die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten das Geschöpf an und verehrten es anstelle des Schöpfers. Gepriesen ist er in Ewigkeit. Amen. Und das habe ich gestern auch betont, dass durch die Übertretung des ersten Gebotes der Mensch seine Kontrolle, die Kontrolle über seine Begierden verliert und er dann also in unmoralische sozusagen Sümpfe kommt. Ich meine, das sieht man ja heutzutage bei Publik, beim Sexleben und bei allen diesen Dingen. Es beruht aber ursprünglich bei der Übertretung des ersten Gebotes, was die Türen für die Bösen öffnet. Das ist es. Und wenn man, sagen wir, Sie kommen jetzt zur Beratung, Sie schreiben alles auf, Ihre Probleme tun mir sehr leid alle. Aber was Sie wirklich falsch gemacht haben, schreibt fast niemand. Ich muss immer wieder fragen, in Ihrer Familie, hat er wer vielleicht, ist er pendeln gegangen oder so, ich tue ja niemand beschuldigen. Ich möchte nur wissen, ob da ein Grund, eine Möglichkeit ist, dass dieses Leben, was da so zerstört vor mir steht, dass das vielleicht kontrolliert wurde von was Bösem. Das ist das Allerwichtigste. Nicht, weil das das Einzige ist. Man kann auch anders beten. Man kann auch beten, dass man was bekommt, was man braucht. Oder dass eine Ehe wieder gut geht. Aber man muss mal die Wurzel anschauen. Woher kommt denn das alles? Es kommt, weil die Leute das erste Gebot übertreten, die ja schon christlich sind. Dass wir sind ja keine Heiden mehr, auch wenn sie glauben, sie sind ein Atheist, so wie der Heilige Vater jetzt mit einem Atheisten redet. Aber gerade weil er so ein starker Atheist ist, was man das eigentlich glaubt. Es ist nur ein Hass gegen irgendwem in der Kirche, der ihn einmal beleidigt hat. Das findet man sehr oft. Aber eigentlich ist der Atheismus ein Beweis, dass Gott existiert, weil so viele Menschen sich ärgerlich gegen ihn wenden. Wenn es nicht so wichtig wäre, würde sich kein Mensch überhaupt Atheist nennen. Es ist so eine Opposition eines Teenagers. Genauso, unreife Opposition eines Menschen. Weil ein Priester sich unanständig benimmt, muss man gleich die Kirche verlassen. Oder gleich Gott beschuldigen. Der hat sich halt schlecht benommen, das ist alles. So wie sich ein Ehemann auch schlecht benimmt und zu einer anderen Frau geht und die Ehefrauen auch das tun, ja? Bitte, ich habe in Indien für sehr viele Jahre beraten, ja? Und es schaut immer so aus, als die Ehen sind so wunderbar. Sie sind die meisten arrangierte Ehen, ja? Also die Leute haben noch nie ein echtes Liebeserlebnis gehabt, worauf wir ja als Jugendliche von den Eltern schon vorbereitet werden, dass wir einmal uns verlieben werden. Ja? Aber zeigt es mir dem, mit dem es ausgeht. Ja? So, ich hoffe, dass das die Eltern noch sagen. Meine Eltern haben alle die Leute, die mit mir was zu tun haben wollten, sagen wir mal so, eingeladen. Machen sich die Eltern diese Mühe noch? Das ist das Richtige. Ja, bring ihn mal ins Haus. Und dann hat mein Vater mal gesagt, naja, weißt du, seine Krawatten hat er sehr schlampert. Ich glaube, mit dem kannst du nicht leben. So kleine Bemerkungen, nicht seine Familie ist keine gute Familie. Aber das ist alles so wichtig. Ehrlich und anständig sich um die Leute kümmern. Aber da wurde nie das erste Gebot übertreten, bis meine Mutter nach tragischen Umständen wurde, ging sie zu einem Astrologen. Und dann hat es angefangen, dann haben die schlechten Sachen angefangen. Sehr schlecht. Mein Bruder hat einen fast Todesunfall, ich fast einen. Ja, es ist unglaublich, was der Böse machen kann. Und vor allem, wenn ein christlicher Mensch es macht. Weil wir den Glauben haben. Und das, ich glaube auch heute, was ich sehe, jeden Tag praktisch, weil wenn ich nicht ein Einkehrtag gebe, dann schreiben die Leute zu mir oder telefonieren mich an, dass sehr, sehr viele Katholiken angegriffen werden. Viel mehr als früher, direkt vom Bösen. Die Ahnenmessen sind deshalb sehr wichtig. dass dieser Übertrag von bösen Geistern und dass die offene Tür zum Bösen geschlossen wird, dass diese Seelen errettet werden und näher zu Gott kommen. Die anderen, die heute irgendwelche blöden Sachen gemacht haben, gegen das erste Gebot. Weil der Teufel uns ganz eindeutig mehr angreift als die anderen. So eine Art Ehre, könnte man sagen. Das sind also die echte Kirche oder die richtige Kirche oder die bessere Kirche, weiß ich nicht. Aber die Tatsache ist, dass bei den Protestanten, gebe ich auch ein Kartage und bei den Orthodoxen auch, dass ich dort nicht dieselben Angriffe gefunden habe. Die Leute machen auch dieselben Fehler, aber die Lutheraner machen nicht so viel okkulte Dinge. Nein, das ist wirklich wahr. Aber die sind auch nicht sehr mysteriös angelegt, so wie Katholiken und Juden. Wir suchen immer das Mysterium im Gottesglauben. Ne? Das ist auch eine Tradition, nehme ich an. Also, wenn Sie zu mir kommen, bitte sagen Sie ehrlich und fragen Sie den Heiligen Geist vorher, was für okkulte Dinge in der Familie stattgefunden haben. Dann können wir gleich wissen, was dann der Grund ist. Und bei dem Römerbrief heißt es so wunderbar, nachdem die Menschen das Geschöpf und nicht den Schöpfer angebetet haben, also um Hilfe gefragt haben, das ist wie wenn man zum Wahrsager geht, darum liefert Gott sie der entehrenden Leidenschaften aus. Ihre Frauen vertauschen den natürlichen Verkehr mit widernatürlichen. Dann kann man nur sagen, das stimmt alles genau. Ebenso gaben die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander und trieben mit Männern Unzucht und erhielten den ihnen gebundenen Lohn für die Verirrung. Es ist nicht, was man fühlt, sondern was man macht, ist die Sünde. Ja? Fühlen tut man viele Sachen im Leben. Man kann sich verlieben mit Leuten, wo man nicht gedacht hat, dass man sich je verlieben würde. Das gibt's alles. Und es ist auch alles, was mit Liebe zu tun hat, hat auch irgendwo mit Gott zu tun. Es ist irgendwie Gott erlaubt, dass wir Dinge erleben. Er prüft uns auch. Aber was wir tun, wenn es nicht richtig ist, das kann zur Sünde führen. Das kann es sein, was wir nicht machen sollen. Und deswegen ist der Herr so sehr streng hier. Es ist nicht nur das Sexuelle, es ist die Schlechtigkeit, die Habgier, die Bosheit, der Neid, der Mord, der Streit. Nur wenn man das weiß, dass man Leute für Befreiung beten kann, nur im Namen Jesu, was die Exorzisten machen, oder was man als gläubiger Laie, christgläubiger Laie auch machen kann, im Namen Jesus Befreiung beten, dann findet man sehr leicht die Wurzel. Weil wenn man die Wurzel hat, also der hat den Rockkarten gelegt und sonst nichts anderes, hat aber schreckliche Umstände jetzt im Leben. Wenn man das hat und dagegen betet und eine richtige Umkehr stattfindet in dessen oder deren Leben, dann weiß man, man hat das Richtige gemacht. Nur im Namen Jesu, denn es war eine Sünde gegen das erste Gebot, was die Türen geöffnet hat. Und jetzt möchte ich euch fragen, angeblich habt ihr über fast keine Fragen, aber schon die Leute, die zu mir gekommen sind, haben alle okkulte Dinge gemacht. Da gibt es alle möglichen Gruppen und eine Dame hat gesagt, sie hat sich sogar bei der Homöopathie interessiert, nachdem ich was geredet habe. Habt ihr keine Fragen über irgendwelche kultischen Sachen oder modernen Gruppen oder irgend sowas? Nein? Was hat der Herr da hinten? Der möchte was fragen. Kommen Sie zu einem Mikrofon, weil ich kann sicher nicht hören.
Hallo, hört mich. Bitte, ich wollte fragen, was darf ein Christ Glücksspiele wie Lotto oder sowas machen?
Für Jahrhunderte war es verboten, selbst in der katholischen Kirche. Das ist ein Blödsinn. Bitte. Für Jahrhunderte war es verboten, also in England noch viel mehr bei den Protestanten, noch mehr als bei den Katholiken.
Als Kinder haben wir ausgebildet, wie viele Kinder wir bekommen. Ist das auch schon...
Wie haben Sie das gemacht?
Mit einem Goldkettel und einem Kreuzerl drauf. Und da haben wir dann über die...
Typisch katholisch. Die Katholiken machen das magisch wie ein Kreuzerl und der Mutter Gottes.
es ist noch viel ärger, als wenn man es ohne dem macht. Da mache ich es lieber wie die Mohammedaner ohne einen Kreuz und ohne die Mutter Gottes. Die Kinder wissen nicht, weil die Eltern es machen. Glauben Sie nicht, dass wenn Sie jetzt anfangen, Karten zu lesen, dass Sie das plötzlich ganz von selbst gemacht haben? Nein, nein. Bin 100% sicher, dass zumindest eine der Großmütter schon gemacht hat. Aber ich frage immer sehr vorsichtig, vielleicht irgendwer in Ihrer Familie, eine Tante, die nicht verheiratet ist. Solche Fragen muss ich stellen, damit ja niemand beleidigt ist. Aber die Tatsache ist, dieser Geist kommt herunter. Und in manchen Familien, das vererbt sich alles. Das ist ein böser Geist, das ist nicht genetisch vererbt. Abtreibungen. In manchen Familien findet man gar keine. In anderen eine Abtreibung, glauben Sie das nicht. Das sind viele. Eine Generation nach der anderen. Ein Geist des Mordes in der Familie. Und so weiter. Und will ich sagen, also diese Dinge, die sich die Kinder da machen, Ausbildung, wie viele Kinder man kriegt, oder die Hand lesen. Das ist ja nur der Anfang. In den Schulen heutzutage machen sie dieses, was wir nennen, Ouija-Board. Das heißt, Ouija, oui, heißt ja im Französischen und ja heißt ja im Deutschen. Und die Fragen, und das wirkt. Ja, und das ist sehr schwer von den Leuten herauszukriegen. Das ist ein Spiritismus, wo man durch Befragung, so wie ein Wahrsager, praktisch Geister befragt, indem man, so wie Tischerröten, ja, indem man was pendelt über was und dann heißt es ja oder nein, man stellt die Fragen. Und die machen das in der Schule. Wie ich in die Schule gegangen bin, da war eine ganz klar, ich bin nur 2 Jahre vor der Schule, habe ich nur gehabt, wegen dem Krieg, aber selbst in diesen 2 Jahren, auch nur von ganz ein Einklassenschule, ja, das hat es alles nicht mehr gegeben wegen dem Krieg, die normale Schule, wurde uns ganz klar gelehrt, ja, von der Lehrerin, nur eine Lehrerin für alle Kinder und einen Religionsprofessor, einen alten Priester, dass man keine okkulten Dinge machen darf, keine Wahrsagerei machen darf, dass man alles das nicht machen soll. Ja, das war ganz eindeutig in unserer österreichischen Schule, im Gasamkamp im Übrigen, also nicht sehr weit weg von hier. Heutzutage lernen die Kinder alles nichts mehr in Ländern wie England, überhaupt nicht mehr. Die machen in der Schule alle diese Dinge schon und dann kriegen wir sie 10 Jahre später, wenn sie unglücklich verheiratet sind, ihre ersten Abtreibungen gehabt haben, die ersten Verzweiflungen, dann kommen sie zu der inneren Heilung, wenn wir Glück haben, kriegen wir diese Leute auch. Und dann die Wurzel finden, ist manchmal gar nicht so leicht, weil sich kein Mensch daran erinnert, was sie in der Schule gemacht haben. Und wenn man aber dann fragt, wie die Angelika richtig sagt, wann hat es angefangen? Und dann sagen sie, naja, schon lang. Und dann sage ich, wie lang, wie alt glaubst du, warst du? Und dann komme ich auf die Idee, es muss in der Schule gewesen sein. Ist tatsächlich so. Na, dann gibt es die, dass sie bei der Matura durchkommen und alles Mögliche den Teufel versprechen. Das gibt's alles. Das wirkt aber, der Teufel merkt sich das, sagt, die habe ich ja schon. Aber die wird nicht sofort angreifen. Aber wenn sie dann vielleicht eine religiöse Gefühle kriegen oder vielleicht religiös sich orientieren wollen oder vielleicht sogar Priester werden wollen, dann fängt er an. Dann wird er sie nicht in Ruhe lassen. Da habe ich eine Dame, eine sehr liebe junge Dame, die will unbedingt eine Nonne werden. Aber woher sie angegriffen wird, Tag und Nacht, sie will mir nicht zugeben, was ich mir denke, dass ich weiß, was in der Familie wirklich stattgefunden hat. Sie will es nicht sagen. Ich verstehe es, aber bis sie es nicht ehrlich zugibt und sagt, kann man ja nicht dagegen beten. Ich bin ja nicht der Richter, dass ich mich aufrege drüber. Ich möchte nur beten, dass man weiß, ob sie wirklich eine Berufung hat oder ob das eine Flucht aus dieser Familie ist. Es ist immer wieder dasselbe, der greift erst an, der Böse, wenn wir schon am guten Weg sind. Dann denkt er sich, der ging zu lang, zu gut den Weg. Also, normal hat die Kirche das Folgende gelehrt.
Kunstgegenstände kann man sich anschauen von jeder Religion. Aber mitmachen bei den sogenannten Gottesdiensten soll man nie. Jetzt muss man dazu wissen, der Buddhismus ist weniger harmvoll als der Hinduismus. Es ist beides eigentlich dasselbe, aber nicht ganz. Dass diese Menschen täglich in diesen Tempeln ihre Zeremonien, sagen wir mal, so halten, also es ein lebendiger Glaube ist und die Gegenstände deshalb vergiftet sind, die drinnen sind. Ich weiß ja, was der Pater Rufus den Leuten weggenommen hat, damit die befreit werden. Ich weiß ja, was ich selber den Leuten anrate, was sie mit diesen kultischen Dingen machen sollen. Die sagen, ja, aber ich glaube ja nicht an das. Ja, ja, das nützt ja nichts. Dieses Ding hat, wie soll ich sagen, durch die Zeremonien, die sozusagen eine Gottesweste unmöglich sind, gehen die, das wissen die Leute aber nicht, weil sie wollen ja an Gott glauben, aber an einen Gott oder irgendwelche Götter, sie wollen an das Höhere glauben. Das ist, dann kann man die Menschen gar nicht alle beschuldigen. Aber der Böse weiß es, dass es falsch ist und die Götzen sind falsch und da kann er solche Statuen benutzen. Immer wieder habe ich das erlebt, dass Gegenstände, die vergiftet sind, würde ich sagen, durch einen Gottesdienst, eine religiöse Zeremonie, tatsächlich böse Kräfte tragen. Und wenn die dann exorziert sind, das heißt im Namen Jesus vom Bösen befreit, haben sie keine Wirkung. Dann kann man es auch weghauen. Und dasselbe ist, wenn die Menschen in diese Tempel gehen. Normalerweise, wenn keine religiöse Zeremonie stattfindet, können sie sich ruhig anschauen. Da gibt es Tempel in Thailand, wo der Buddha fast so groß ist wie die Kirchen da. Da gibt es alle möglichen Dinge, ja, die man anschauen kann. Ich bin sehr künstlerisch angelegt, ja sehr, ja, aus so einer Familie. Aber da schauen wir gerne schöne Sachen an. Aber ich habe nie was gefunden, was man... Nicht, weil ich einen Vorteil hatte, weil ich das erste Mal hingefahren bin, habe ich gar nichts von den ganzen Charismatischen und allen gewusst. Ja. War überhaupt nicht der Vorteil, habe ich nichts gewusst über Befreiung. Und ich habe nie was wirklich Schönes gefunden. Das ist eigentlich abstoßend und auch sehr schmutzig. Das hängt alle zusammen. Das ist merkwürdig. Ich habe nie was Schönes gefunden. Es sind interessante Sachen manchmal, weil die Menschheit hat Dinge erfunden und Höhlen, Tempel gibt es und was ich alles Mögliche gibt es. Aber eigentlich so was Schönes wie durch Christus unsere Kirchen oder Gebäude, die Renaissance geschaffen hat, das sieht man nirgends, nur in Europa. Tut mir leid zu sagen, aber es ist die Wahrheit. Nirgends. Wo das Christentum Fuß gefasst hat, in Mexiko, sehen wir wieder schöne Sachen. Da gibt es wunderbare Kirchen. In Südamerika schöne Sachen gibt es. Aber es ist nachdem das Christentum Fuß gefasst hat. Es setzt den menschlichen Geist frei, die Schönheit der Natur zu imitieren vielleicht oder selbst zu schaffen. So. Wenn die Leute gehen zu diesem Tempel, die fangen manchmal was auf, weil sie schon offen sind dafür, von vorher, von irgendwelchen okkulten Dingen. Nein, nicht unbedingt. Die Menschen, die Liebe schon, wenn die Dame fragt oder sagt, dass die Christen sich mit Nicht-Christen intim benehmen, was ich Verhältnisse haben, dass sie vielleicht was Böses auch fangen können, unter Umständen eine Möglichkeit. Aber normalerweise, auch heute noch, trotz all das Sex, Übergewicht und Sex und überall sieht man ja schon alles, fallen die Leute, verlieben sie sich. Und die Liebe ist ein Schutz auch, weil es kommt schon von dem Gott. Und es wären viele Länder gar nicht bekehrt, wenn es nicht Mischehen gegeben hätte. Was in Indien überhaupt nicht. Die Leute haben sich, die sind nicht alle einfach bekehrt worden von Franz Xaver. Einige. Aber die anderen, die bekehrt waren, haben sich dann verheiratet mit denen, die unbekehrt waren. Das war ja in Europa auch so. Die sind nicht alle gleich überfallen worden von bösen Geistern, weil die Liebe dazwischen war und weil das auch ein Weg Gottes ist, den anderen Menschen in die Kirche einzuschließen oder in den Glauben an Gott. Ja. Die Israeliten haben sich die Leute auch bekehrt, weil sie irgendwem heiraten wollen, der, das gibt es in England immer noch. Ein Nicht-Jude kann einen Juden heiraten, ja? Aber er muss sich halt zum Judentum bekehren. Das gibt es heute noch. Und im selben Sinne auch zum Christentum. Und die Katholiken sind ja da speziell. Ne? Wir dürfen nicht Christen heiraten, aber alle unsere Kinder müssen alle katholisch getauft werden, katholisch erzogen werden, muss alles schriftlich unterschrieben sein. Alles, ja? Das ist sehr gut. Ne? Ich glaube nicht, dass die Leute gleich befallen werden vom Bösen. Mit den Mohammedanern ist es so, es sind nicht die Mohammedaner, die sich verlieben in Nicht-Mohammedaner, dass die gleich die Leute vergiften, nein. Aber die Verwandten, das ist es, da ist ein Fall hier, die Verwandten, vor allem die Schwiegermütter und Schwiegerschwestern, ja, die machen Hexereien. Ja, Simone, was soll ich schon machen? Ist schwierig. Die machen Hexereien aus Eifersucht. Nicht, weil sie den Menschen beim richtigen Glauben erhalten wollen. Weil so schlecht sind die Mohammedaner nicht, dass die Eifersucht auch übergangen wird. Die sind ganz normale, eifersüchtige Menschen, wie wir alle. Und dann rächen sie sich dran, weil der Sohn oder die Tochter einen Nicht-Mohammedaner geheiratet haben. Das machen sie, das machen die Hindus auch. Ich habe gehört, bei den Juden gibt es das auch, aber da habe ich keinen Nachweis. Ach so, naja, wenn Sie ein Buch lesen können, soll es drinnen lesen. Die Mode jetzt, ja, über die, ich weiß nicht, wie heißt der Etheric Oils im Deutschen alles. Wie heißt denn diese Aromatherapie? Schauen Sie. Seit Beginn der Zeiten haben die Menschen die Natur benutzt, untersucht, haben Erfahrungen gemacht, haben die Spolschenschlangen gegessen, haben Halluzinationen bekommen, das haben wir dann Hexen genannt, die Leute, und dann andere haben wieder die Guten gegessen, das wurde dann fürs Essen verwendet. Dasselbe ist mit den Kräutern und mit den aromatischen Kräutern und Pflanzen. Ganz normal in Italien, in Süditalien, ja, zum Beispiel seit Jahrhunderten tun die Leute, die Bäuerinnen und die Leute, die überarbeitet sind, Bäder nehmen in Rosmarinbäder, ja, wo das aromatische Öl eine Beruhigung und eine die Füße abschwellen lässt. Alles ganz normal. Was bei uns heutzutage stattfindet mit Aromatherapie, es wird als eine Art Religion gebracht. Nur das und nur das und nur keine Medizin und nur die Aromatherapie. Ja, das sind alle die Extreme. Die Extreme sind falsch. Aber eine Balance, kann man natürlich gute Gerüche verwenden für die Wohnung oder für die Gesundheit oder für den Husten. Das wäre wieder normal. Ich bin Apothekerin. Die ganze Pharmakologie kommt ja ursprünglich von den menschlichen Erfahrungen mit der Natur, immer der Natur, die uns umgibt. Die Kräuter von der Hildegard können Sie in jeder Apotheke kaufen. Es gibt keine Hildegard-Medizin, es ist eine Fantasie von einem Mann, der Geld machen will, oder zwei Männern eigentlich. Daniel ist nicht einmal ausgebildeter Doktor. Wir machen gutes Geld damit, weil es alles ganz natürlich ist. Aber die Chemikalien sind ja natürlich. Es ist auf die Dosis kommt es an. Wenn Sie nur Aromatherapie machen für die Dame, die gefragt hat, ist ein Blödsinn. Aber wenn Sie einmal, weil Sie sich nicht wohlfühlen, weil Sie auf die Brust schmieren, ein aromatisches Öl, was Ihren Husten verbessert, ist all right, das ist in Ordnung. Man muss alles ganz normal anschauen, ja. Man muss nicht in irgendwelche kultischen Clubs gehen oder Gruppen beitreten, damit man diese Dinge macht. Aber normale Aroma ist ja gut.
Ja, ich wollte fragen, ob Sie ein bisschen was über die Ahnenmessen
bitte
sagen.
Bitte ins Mikrofon sprechen.
Die Ahnenmessen, ob Sie was davon sagen können, wie das wirkt, weil ich werde oft angegriffen von meiner Familie. Ich meine es gut und möchte da irgendwie Wiedergutmachungen machen und werde in meinem protestantischen Teil meiner Familie quasi stark kritisiert, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mutter Gottes von einer Wallfahrtsort mitnehme, oder das heißt dann umgekehrt, ich mache irgendwie auch einen Kult, der
Sie
nicht gern gesehen ist, und dann,
Ahnen.
Wie das mit den Messen eben ist. Ja.
Erstens einmal, das möchte ich nochmal sagen,
der Herr Jesus wurde sich lustig gemacht über den Herrn Jesus in Nazareth. Die eigenen Verwandten werden sie nicht bekehren können, aber ihr stilles Gebet wird sie vielleicht bekehren. Und wenn sie sich vernünftig benehmen, ich glaube, mich benehme ich vernünftig, trotz allem sagen sie alle zu mir, du mit deinem Priester Lord. So ist ja Priester Lord, lobe Gott. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das sage. Es ist der Teufel, der ihnen das sagt, um mich zu quälen. Also in der eigenen Familie soll man nicht religiös reden, das sage ich der Angelika jeden Tag, weil die hat auch solche liebe protestantische Verwandte. Das sind alles sehr liebe Leute, ja, aber das Katholische wollen sie nicht. Die kennen das Protestantische nicht sehr gut, das wäre es ja. Als dann die Messen, die Familienmessen, die Messe überhaupt für die Ahnen, ist eine ganz normale katholische Tradition, es ist in der Theologie verankert, das steht im Glaubensbekenntnis, dass wir, die hier, die Getauften sind, mit den auf der anderen Seite eine Einheit bilden. Das gibt uns das Recht, für diese Leute Fürbitte zu machen, die Seelen auf der anderen Seite. Die größte Fürbitte, die wir machen können, ist die Heilige Messe. Weil da betet der Herr Jesus und nicht wir. Das ist das Erste. Wir können also für unsere Ahnen eine Messe opfern. Am besten ist es bei der Messe selbst sein und den Herrn bitten, unsere Gegenwart als eine Proxy an stellvertretende Gegenwart für die Ahnen, vor allem die, die das erste Gebot übertreten haben, vor die, die den römisch-katholischen Glauben abgegeben haben, weil wir reden da für Protestanten in der Familie, einfach für die eintreten vor Gott und Gott bitten, dass er diesen Seelen den ewigen Frieden gibt und unsere Generationen von den Folgen dieses Irrtums und der Sünden befreit. Das wirkt, weil man kann dann in den Familien oft sehen, eine Umstellung, eine Einstellung, die viel, sagen wir, friedlicher ist. Und intellektuell können sie diese Menschen alle nicht kennen, weil die gar nicht wegen einem intellektuellen Grund nicht katholisch sind. Das ist alles emotionell und vieles geistig kontrolliert. So, das ist mein Rat, eine Familienmesse, wo sie gegenwärtig sind selbst, als Vertreter dieser Familie, der Familienmitglieder, die verstorben sind, aber leider entweder gegen die Kirche waren oder das erste Gebot übertreten haben. Die Dinge hängen auch zusammen. Ja.
Ich hätte noch eine Frage, wie ist das mit Familienaufstellung?
Bert Hellinger, das ist falsch. Es ist eigentlich Spiritismus. Das merken Sie, wenn er die Toten auch aufstellt.
Die toten Verwandten. Da gibt es leider sehr viele Österreicher, die damit berührt sind. Und sie benehmen sich, wenn ich mit denen bete, genau wie Spiritisten. Ich kann nicht alles erklären, weil das sind auch persönliche Gaben, die ich erst begriffen habe, so wie der Vater Matthias, ich weiß nicht, ob der da ist, der wird noch viel dazu kriegen. Ja. Manche kriegen gewisse Gaben. Jetzt bin ich schon so alt und mache das schon so lang. Jetzt kann ich das schon sehen, welche Gaben. Wenn ich über Leute bete, dann sagt mir der liebe Gott, nehme ich an, welche Gabe diese Person bekommt. Ja. Und der hat über mich gebetet. Er wollte unbedingt über mich beten. Aber warum nicht? Brauche ich für ihr Gebet. Und da habe ich gewusst, einfach gewusst, so, der hat so eine Gabe, so wie der Vater Maximilian und wie der Vater Rufus. So. Wie es entwickelt, das kommt. Ja. Vater Rufus wollte ich euch alle beruhigen, der war nicht so heilig. Der wollte, nein, Heiligen, dem Gott hat er sehr geliebt vom 7. Lebensjahr, wollte immer ein Volkspriester werden, schon vor ganz klar. Und seine Familie war total dagegen, total. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die dagegen sind. Die wollten, dass er Rechtsanwalt wird. Und er hat auch eine große Gabe gehabt als Rechtsanwalt. Ich weiß, weil er dann beim Tribunal gearbeitet hat, im Erzbischofshaus. Aber er hat immer gesagt, ich will das gar nicht. Ich bin ein Intellektueller, ich möchte gern schreiben. Ja? Nicht ein einziges dickes Buch ist im Zahnbuch. Der hat viel geschrieben, viele Artikel, viele kleine Bücher, aber nie das eigentliche Buch. Ja? Weil der liebe Gott ihm eine Gabe gegeben hat, dass wenn die bösen Teufel ihn gesehen haben, sind schon weggerannt. Habe ich gesehen vom ersten Tag und das ist ihm gar nicht aufgefallen. Aber mir ist es aufgefallen, weil der liebe Gott hat gesagt, ich bin sein Barnabas. Ich habe nicht einmal gewusst, was ein Barnabas ist. Ja? Ich habe einen Protestanten gefragt, weil die wissen die Bibel besser, habe ich mal gedacht. Und die haben gesagt, das ist einer, der dem heiligen Paulus geholfen hat. Und ich dachte, wie kann ich denn helfen, der ist ein Inder. Die habe ich ja gar nicht gekannt. Überhaupt nicht. So hat der liebe Gott das gefühlt. Und es ist alles merkwürdig. Aber die Tatsache ist, dass man nicht gleich willig ist, die Gaben Gottes wirklich anzuwenden. Weil das sehr anstrengend ist. Und er hat auch gesagt, ich habe überhaupt keine Zeit mehr zu schreiben. Er wollte immer schreiben. Schreiben, sich Ideen und Gedanken und Theologie. Wunderbare Sachen hat er geschrieben. Aber Tatsache ist, der liebe Gott hat ihn benutzt, um den Bösen wegzujagen und die Leute zu befreien und zu heilen. So gibt es auch hier noch Leute.
Ja, ich habe noch eine Frage, bitte. Und zwar bei uns, ich bin aus Baden, bei Wien, und in Dreiskirchen wird gegenwärtig ein indischer Tempel gebaut, wahrscheinlich für die Insassen, die dort untergebracht sind in dem Flüchtlingsheim. Und wir haben uns gedacht, wir werden vielleicht in unserer Gebetsrunde beten, dass das nicht zustande kommt, aber ich weiß eigentlich nicht, was man tun könnte.
Ich kann gar nichts sagen, weil in England hat die Königin den indischen Tempel eingeweiht. Das ist überhaupt der Kirche dort. Also katastrophal alles. Mein ältester Sohn sagt, der erste Buddhistentempel war in Österreich, in Europa. Und kein Wunder, wenn Heinrich Harder in Tibet. Die Grazer sind überhaupt ganz verwirrt auf dieser Linie. Viele Grazer, nicht alle. Es gibt sehr gute Priester dort. Wir haben dort auch Einkehrtage gegeben. Aber da gibt es anscheinend einen buddhistischen Tempel. Ich glaube, die können überhaupt nichts machen. Die werden zum europäischen Menschenrechtsabteilung gehen und sich beschweren, dass sie keinen Tempel haben können. Ich weiß es nicht. Sie können beten, dass keine Finanzen kommen. Die Inder sind alle für Finanzen. Man kann das schon beten, aber ich glaube, sie tun dann sehr viel böse Geister auf sich ziehen von diesen Gurus. Das sind nicht harmlos, die Gurus, das sind Gottvertreter, ja? Das sind keine Priester, das versteht ja uns überhaupt niemand, nicht einmal der Papst, versteht es. Da muss man dort leben, dass man begreift, was ein Guru ist. Sie glauben nicht an einen Schöpfergott, aber ein Guru ist praktisch ein Gottvertreter. Das ist irrsinnig eigentlich, ja? Irrsinnig ist das richtige Wort. Und die Tempel, naja, es tut mir leid, das zu hören, aber wir können beten, dass alle Leute drinnen sich bekehren. Lass einer gehen. In Indien ist voll, 1,5 Milliarden Menschen sind Hindus. Wir können nur beten, dass sie bekehren und durch die Umwelt, ich glaube, sonst kann man gar nichts machen. Sie können den Grund segnen mit heiligem Wasser, da muss einer jeden Tag hingehen. Das bleibt nicht. Das haben wir gemacht in San Francisco. Da habe ich gleich eine Gemeinschaft an, die heißt Servants of Jesus Christ the King. Und da sind wir gegangen und haben vor dem esoterischen Buchgeschäft, ja, dahinter waren lauter satanistische und Hexensachen, das war neben der Universität. Und da haben wir immer gesegnetes Wasser hingestrahlt, Weihwasser. Und vorbeigegangen und gebetet und nach 3 Wochen war es weg. Das kann man schon machen. Aber da muss man was machen. Man muss gesegnete Gegenstände dorthin bringen. Mutter Gottes gesegnet, Wundermedaille, St. Benedikt-Medaille, das sind lauter so wie Sakramentale, die wirken aber nur zeitweise. Ne? Ich weiß nicht, ob man dem widersprechen kann. Lass uns durch die Hindu den Tempel bauen. Beten Sie, dass alle, die hineingehen, Christen werden. Da werden nicht viele reingehen. Also der Teufel wird sie nicht reingehen lassen.
Wir haben in Wünschenwald Perlach, gegenüber der Kirche sollte ein Bordell errichtet werden. Dann haben wir von der Legio Maria exorzisierte Medaillen rund um das Grundstück gelegt. Wir haben drei Wochen gebetet und gefastet und dann haben sie angefangen zu bauen und ein Feuer ist ausgebrochen, ist alles kaputt gegangen.
Das ist leichter, das Bordell ist leichter zu beten als für die Hindus, aber das können sie machen. Ich sage, geben das heilige Weihwasser.
Mutter Teresa hat immer so gearbeitet.
Nein, das stimmt nicht, weil die habe ich gekannt. Die Mutter Teresa hat in Kalkutta, im Kali-Tempel, die Armen und die Verhungerten und die Kranken gepflegt und behandelt. Nein, das stimmt nicht. Die hat den ganzen Hinduismus einfach aufgefressen. Die hat das einfach benutzt. Sie hat keinen anderen Platz bekommen. Der eigene Orden hat sie ausgeschlossen aus Eifersucht. Denen haben wir auch ein Kartal gegeben. Dann hat ihre Ordensschwester mit mir geredet und gesagt, wie eifersüchtig sie war auf die Mutter Teresa. Weil die wollten alle nicht, dass sie den Orden verlässt. Und die war halt, hat vom Papst die Erlaubnis gekriegt oder von irgendeinem Öberen, weiß ich nicht, hat den Orden verlassen, den neuen Orden gegründet und hat keinen Platz gehabt. Jetzt muss man erst wissen, wie schmutzig es ist, wie übervölkert das Indien ist und das Kalkutta überhaupt haarsträubend für einen Europäer, für einen Österreicher, für eine Apothekerin, nichts mehr sagen, nichts als Infektionen, überall, ja, durch den Schmutz. 80% der indischen Krankheiten auf der Erde sind durch Unhygiene, nichts anderes. Die Unhygiene hat nicht nur mit Armut zu tun, das ist einfach noch nicht ein Volkswissen. Bei uns hat es der Kaiser Franz Josef und der Vorhergehende durchgedrückt. Ja. Da gibt es ein Plakat hier, noch eines hier auf dieser kleinen Seitenstraße, da wo genau geschrieben ist, dass man nichts wegwerfen darf. Das wurde uns anerzogen, so sehr, dass mein ältester Sohn, der auch Deutsch redet und öfters in Österreich ist, der sagt, aber weißt du, Mutter, die Ordnung in Österreich treibt mich zum Wahnsinn. Ja? Und die Deutschen denken natürlich, dass wir schlampert sind, aber das denken nur die Deutschen. Das sind super, super, die tun den Fußboden auch noch anbeten. Aber ich sage mal, das wurde uns anerzogen, aber in Indien gibt es noch gar nicht einmal eine Bildung für die Leute in der Schule. Naja, ein paar gehen mit Glücklichen. Ja. 1,5 Milliarden Menschen, wie bei den Chinesen. Es sind so viele, kein Staat. Der Mao Zedong hat das Akupunktur wieder eingeführt. Das war schon lang vergessen. Nur weil er keine Volksmedizin, keinen Sozialdienst einführen konnte für so viele Menschen. Das ist unmöglich. Selbst jedes Kind, zweite Kind wurde umgebracht, oder jedes Kind. Außer eingeboren, ein Kind haben sie dürfen sagen. Und die Inder haben das versucht, das ist ihnen nicht gelungen, weil die indische Natur ist sehr nachgiebig, sehr liebbar und die machen, was sie wollen. Das ist eine ganz andere Natur als die chinesische. Und gehorsam nicht geredet. Sie sagen, ja, ja, aber sie machen genau, was sie wollen. Und die kriegen dann so viele Kinder, wie sie wollen. Und im Süden, da ist eine Dame hier, und ich habe auch noch andere, die ich kenne, die sind in Europa adoptiert. Die kommen von Familien, die gehen bis zu 20 Kindern. Ja, kein Wunder, dass die Mutter dabei zugrunde geht. Ne? Kein Wunder. Stellen Sie sich das vor, wir reden nur schon aus über 3 oder 4. Ne? Manche über eine schon. So, die sind total überbevölkert und weil die Bildung im Allgemeinen total fehlt. Ja? Wir gehen in die Schule, die haben schon Schulen. Ja. Und jetzt, die Hindus machen überhaupt auch höhere Schulen und sind gut beeifersüchtig. Und die Saudis haben alle die mohammedanischen Schulen bezahlt. Aber das ist alles sehr begrenzt, was die da lernen. Das ist leider so. Das ist die Aufgabe der Christen und die katholischen Schulen sind die anerkannten. Deshalb ist noch keine offene Verfolgung der Katholiken, nur deshalb. Sonst stillschweigend viele umgebracht, viele vergewaltigt, viele was und was alles. Ja?
Dörfer niedergebrannt, die einfachen Kastenbürger rennen sie einfach nieder, diese Hindu-Tat. Das sind genau wie die Nazis. Das heißt, die Nazis haben von denen gelernt. Total dasselbe. Und das wird auf ganz Europa auch übergehen, aber die Tempel da, da kann man beten. Aber ich glaube nicht, dass man den Tempel aufhalten kann, rein politisch überhaupt nicht. Sie können nur beten mit der Mutter Gottes, mit dem Heiligen Michael, mit den Sakramentalen, die uns die Kirche gibt, dass dieser Bau verhindert wird, dann werden sie woanders bauen. Wenn aber der Bau weitergeht, könnte man eine Gebetskette machen, dass alle Leute, die jeden Tempel betreten, zu Jesus kommen. Und der kann das machen.
Ich möchte.
Warte, die Daniela möchte was fragen. So, das habe ich zwar nicht genau gesagt, aber die Tatsache ist, dass wir unseren Neuen mit den neuen Charismen, den neu erweckten Charismen stärken und erneuern sollen. Das ist der Wille Gottes, sodass wir die Kraft haben, nicht nur katholisch und christlich zu bleiben, sondern auch andere zu Gott zu führen. Das ist der Plan Gottes und wir sind in der letzten Zeit, viel Zeit haben wir nicht mehr. Das ist, was er will. Und das heißt nicht, dass man unglücklich sein muss und Opfer bringen muss. Manche Leute sind dazu berufen, wie der Padre Pio. Ja? Manche sind dazu berufen. Aber das ist nicht unsere Religion, dass wir durch Opfer den Gott zwingen. Das ist eine primitive Anschauung. Wir können ein Opfer bringen, wenn wir wollen, wenn der liebe Gott es so uns von uns verlangt. Aber es ist nicht die Bedingung. Die Bedingung ist überhaupt nicht gegeben, weil mein Gott, er liebt uns alle und auch die Leute, die den Tempel bauen. Ja, die will er auch haben. Aber wir müssen darüber sprechen, über Jesus. Und das hat mir ein Brahmane gesagt, ja. Das ist ein Vogel vom Hochmut, mein, da haben Sie eine Ahnung. Da bin ich einmal in der ersten Klasse gefahren und da waren Brahmanen und Marwadi. Marwadi sind die Diamantenhändler, die haben alles, sind sehr ähnlich wie die jüdischen Familien, die halten zusammen und machen Geld. Ja? Es tut mir gar nicht leid, ich habe ja auch so Verwandte, sage ich so. Die halten gut zusammen, halten zu ihrer Religion auch und machen gutes Geld und sind sehr wohlhabend. Einer davon hilft mir jetzt, ist ein Vollbekehrter durch unsere Einkehrtage. Seine ganze Familie ist noch stark hinduistisch, aber er ist ein Marwadi geblieben. Trotz all dem, nachdem er aber ein Katholik ist jetzt, das gibt's. Und da ist ein Hindu, ein Brahmane, das kann man erkennen. Ja, da ist eine Inderin, eine hier, die wird immer gleich sagen, das kann man gleich sehen, wenn einer ein Brahmane ist. Viele sagen, sie sind Brahmanen im Dorf, aber das stimmt nicht immer ganz. Aber die richtigen, echten Brahmanen, die erkennt man. Nicht nur haben sie eine lange Linie von Bildung, das ist nicht unsere Bildung, was wir haben, Bildung. Sie sind intellektuell angelegt und sind auch sehr intelligente Menschen im Allgemeinen. Das ist wirklich wahr. Und der sagt mir, der hat mich irgendwie aggressieren wollen, ja, weil ich habe zu diesen Marwadis da geredet. Und der sagt, ja, aber ihre Priester reden nie über Jesus. Es sollte eine Attacke sein. Aber eigentlich war es eine Frage. Und diese Frage habe ich ja auch gehabt. Ist schon gut, wir haben viele Schwestern in Klöstern und in Schulen und in Spitälern. Aber wieso redet niemand über Jesus? Und vor allem die Priester. In der Kirche dürfen sie doch. Kommen auch viele Hindus, es gibt bei uns Kirchen, wo die Hindus wöchentlich hingehen. Sie beten zur Mutter Gottes, so wie sie denken, die Mutter Gottes ist die bessere Göttin. Der Herr Jesus ist der bessere Gott. Das ist tatsächlich so. Die wollen die unsere Religion haben, die wollen an Jesus glauben, aber kein Mensch erklärt es ihnen. Zumindest hat mir das ein Brahmane gesagt. Und ich sage nur deshalb Brahmane, weil die gebildete Menschen sind, ja. Abgesehen, dass er Englisch sprechen konnte und vielleicht noch anders sprachen. Weil er gebildet war und mit mir eine Unterhaltung halten konnte. Wenn ich mit einem einfachen Bauern rede, kann ich mich verständigen und er kann mich vielleicht verstehen. Aber ich kann ihn da nicht beleidigen, indem ich ihn mit aller möglichen gescheiten Sachen da belehre. Das geht nicht, das kränkt die Menschen. Ne? Das ist ja nicht sehr viel, wenn er keine Schule gehabt hat, ne. Das heißt nicht, dass er dumm ist, aber er hat keine Bildung, keine Formation, er kann sich nicht ausdrücken. Und aber die Brahmanen können, die echten Brahmanen sind gescheit. Aber leider Gottes, voll des Hochmutes, sie sind die beste Religion der Welt, das beste Land der Welt. Da hat mir einer mal gesagt, ja, aber schauen Sie nur an, Indien ist das beste Land, das war noch vor der technischen Fortschritt, das war ungefähr 1980, 82, ja. Jetzt sind sie ja ziemlich reich, auch manche Leute. Und sagt, das ist das beste Land. Und dann sage ich, was ist mit den 380 Millionen Hungernden? Das sind nicht nur Leute, Bauern, die nicht genügend haben, wenn das Wetter nicht gut ist. Das sind tatsächlich Leute, die das ganze Leben nichts zu essen haben. Die leben von einer Hand Reis für zwei Tage. Ich glaube, dass das ein Österreicher zusammenbringt. Wir können ja mal einen Tag davon leben. Das ist für zwei Tage und dann nichts anderes. Das kann man sich nicht vorstellen, wie diese Menschen überleben. Das ist ein Wunder an sich. Na, mit denen kann man nicht so reden, wie ich mit den Brahmanen geredet habe. Die sind froh an Sukzessen. Sind liebe Menschen, gute Menschen, sehr gutmütig auch. Ja, nehmen alles an, was man ihnen sagt. Aber keiner geht hin. Die Nonnen tun schon sehr viel, auch die Brüder. Aber wir sind sehr begrenzt mit denen, die wirklich... Jetzt im Charismatischen, der Vater Rufus für seine 50 Jahre hat das gemacht, von 72 angefangen. Vorher hat er schon gepredigt, da war er sich nicht getraut. Nachher hat er offen gepredigt. Und da sind ja Tausende gekommen. Diese Sachen wie auch der Vater Anthony und alle diese Inder, die herkommen, sind alle praktisch durch seine Hände gegangen. Später durch meine auch, aber durch seine. Bitte.
Darf ich Ihnen einen Traum erzählen?
Wenn es nicht so lang ist, wenn die anderen vielleicht was fragen wollen. Ja, bitte.
Mein Schwiegervater ist verstorben und mein Vater hat gependelt und hat die Nachricht bekommen, dass mein Schwiegervater 7 Rosenkränze braucht, dass er erlöst wird. Nach meiner Scheidung habe ich es geschafft, diese 7 Rosenkränze zu beten. Und dann habe ich geträumt, dass ich mit meinem Vater von einem Schrank zum anderen gegangen bin und den Kopf von meinem Schwiegervater gesucht habe. Und als ich den dritten Schrank aufgemacht habe, ist alles Sterne, Licht,
so extrem. Alles, wissen Sie, was Sie machen? Das hat mir heute auch wer schon erzählt. Das ist eine Magie, die verboten ist, aber es ist eine Blasphemie, weil Sie die Kirche und die kirchliche Tradition benutzen. Pendeln ist nicht erlaubt. Ist ganz wurscht, warum, das kann man ein andermal besprechen. Und dadurch ist ein böser Geist, der Pendelgeist ist ein Ja-Nein-Geist, ja. Der reinkommt, der ewig Ja-Nein. Die kennen die Leute, kann man fast nicht befreien. Ja? Und diese Sachen, eine Messe für den Verstorbenen ist richtig, alles andere vergessen Sie. Im Namen Jesus widerrufen Sie es. Und alle Leute, die solche Erlebnisse haben, fragen Sie erst im Namen Jesus, ist es in Jesu Namen, dass du zu mir kommst? Sonst gehe im Namen Jesus. Und diese Bilder verschwinden. Die Charismatischen, da gibt es Leute, ja, weil auch Wahrsagerleute, Leute, die Astrologie gemacht haben oder gebändet haben, werden ja auch bekehrt. Aber diese Geister wollen ja nicht weggehen. Und wir haben in charismatischen Leute, die ewig Bilder bekommen. Ja? Ich sage nicht nur einmal oder passend, wenn eine Bibelstelle gelesen wurde und sie geben eine Bestätigung dessen, was eine Prophezeiung war. Die kriegen Bilder und die haben, weiß ich was, was sie alles erlebt haben. Aber keiner von denen ist diszipliniert am Anfang, wenn man es ihnen nicht sagt, zu sagen, in Jesu Namen geh weg, wenn du nicht von Gott geschickt bist. Das ist, was ihr sagen sollt. Auch bei den Erscheinungen von Toten. Die bösen Geister können die Toten nachmachen, die Seelen haben kein Recht von Gott, sich zu zeigen. Heilige, ja, Mutter Gottes, ja, Heilige schon. Aber die sind ja nicht heiliger Nand. Und ihr Vater, der gebändelt hat, kann nicht heiliger Nand sein.
Das wusste
ich auch nicht. Naja, jetzt habe ich es gesagt. Ich spreche sehr deutlich und sehr stark. Manche Leute können das nicht leiden, kriegen Mammweh, tut mir leid. Aber kein Mensch sagt es ihnen sonst. Also sehr wenige. Ja? Nicht einmal der Vater Rufus hat so manchmal geredet. Er hat gesagt, du sagst es. Weil er ein Priester war und dort die anderen Priester gegen ihn waren. Das ist ja nicht angenehm, wenn man ewig unter Brüdern lebt, die alle eifersüchtig sind. Das ist in der Kirche, das ist eine Krankheit der Kirche, eine Krankheit aller Menschen und eine Krankheit im Charismatischen, die Eifersucht. Einer kriegt Gaben, die der andere nicht hat. Alle wollen Heilungsgaben haben. Um Himmels Willen, ne? Stellt euch das vor. Wir brauchen alle Gaben. Zum Aufbau der Kirche, nicht für sich selbst. Für sich selbst haben sie nur das Gebetssprache. Da können sie sich beweisen, dass der liebe Gott wirklich mit ihnen geredet hat oder sich wirklich an ihnen etwas gemacht hat. Ja. Aber sonst, alles andere ist für alle. Nicht für sie allein und nicht für sie, dass sie befreit werden und dass sie endlich ein glückliches Leben haben. Der liebe Gott ist nicht gegen das glückliche Leben. Er ist nicht dagegen, dass wir gut essen und die Natur lieben und spazieren gehen und ein glückliches Leben haben, mit einer zweiten Person sich die Hand halten oder was. Da ist er nicht dagegen. Aber leider Gottes die Berufung, das Wort Gottes zu bringen, ist halt nicht sehr angenehm und der Teufel greift dann an. Auch in den Familien. Ist halt nicht angenehm. Das war ja von Anfang an so. Bitte, noch eine Frage.
Mich würde interessieren, und zwar würde ich Sie persönlich empfehlen, dass man als Christ im Gespräch mit eben Personen, die okkulte Praktiken durchführen und davon überzeugt sind oder halt esoterische Praktiken durchführen, wie man am besten im Gespräch mit diesen Menschen umgeht.
Erstens.
Und das ist die erste Frage. Und die zweite Frage wäre, ob Sie etwas dazu sagen könnten zu Feldenkreis. Und das dritte würde, glaube ich, sehr interessant sein für alle, was Sie zu autogenem Training sagen.
Mein Buch, da steht fast alles drin, ich könnte mir das ersparen. Ich will sagen, das Erste ist einmal, wenn man eine Berufung hat, mit Satanisten sich zu befassen, damit sie Jesus finden oder widerrufen, dann müssen sie eine Berufung haben, weil es nicht ungefährlich ist. Der Teufel wird wem, auch wenn er voll bekehrt ist, der sich mal Satan unterschrieben hat, nie freilassen, bis das ganze Lebensende wird er ihn quälen auf irgendeine Weise, weil er sich Satan unterschrieben hat. Er wird seine Erlösung nicht verlieren, wenn er sich an Jesus hält. Aber wir, die wir mit diesem Menschen vielleicht zu tun haben, müssen uns schützen. Erst unter dem Blute Christi, erstmal mit Fasten. Fasten ist nicht immer nötig, aber für ihren eigenen Schutz ist es sehr gut, wenn man für gewisse Dinge, die also direkt mit dem Bösen zu tun haben, fastet, weil uns dann die Stärke Jesus Christus selbst erhält. Da sind wir nicht auf uns angewiesen, sondern nur auf die Kraft Jesu am Kreuz. Das Zweite, gesegnete Gegenstände mit sich haben, wie gesegnetes Wasser, ist sehr gut. Das Dritte ist die Mutter Gottes, ja. Aber nicht überreligiös gleich werden. Aber die Mutter Gottes ist sehr praktisch. Die ist tatsächlich da, wenn Sie sie anrufen, vor allem für Fälle, die gegen Satan sind. Aber das Nächste ist, diese Menschen, die diese Dinge tun, sind nicht alle Satanisten. Viele sagen, sie haben okkulte Dinge gemacht, weil sie im Mittelpunkt stehen wollen. Ja? Und sie haben vielleicht wahr gesagt, weil sie irgendwie einen Minderwertigkeitskomplex haben. Sie brauchen innere Heilung. Bevor man sich direkt mit der guten Botschaft, also mit dem Evangelium, an solche Menschen wendet, direkt proklamiert, soll man erstmal den Hintergrund rausfinden. Wie weit waren sie wirklich im Okkulten? Haben sie nur am Blödsinn gemacht? Ja? Oder wollten sie tatsächlich Gott vertreten, indem sie wem die Zukunft voraussagen? Die meisten Zigeuner machen es nur, weil sie Essen brauchen. Ja? Das ist eine lange Tradition. Die glauben nur die Hälfte von dem, was sie machen, aber dadurch verdienen sie sich ihr Essen und ihre Existenz. Ist also ein ganz anderer Umstand, als wenn man einen, dem der einen Laveo, was ich wie der heißt, hat, den satanischen Oberpriester folgt, der in San Francisco sitzt und dort gegen Christus Kulte macht, indem er Jungfrauen vergewaltigt vor dem Altar und aufschneidet und solche Sachen. Das gibt es alles, ja? Das ist ja grässlich, aber sie gibt es. Wenn man sich mit so einem Menschen befasst, dann glaube ich, dass man eine spezielle Berufung haben soll. Und meines Erachtens, glaube ich, braucht man die Ernennung der Kirche als ein Exorzist. Und als Exorzist braucht man eine spezielle Berufung, sich mit diesen Satanisten zu befassen. In Dänemark habe ich für zumindest 15 Jahre in einer Gruppe gearbeitet, die heißt Dialogzentrum International, das ist jetzt in Deutschland schon lange. Und das waren sehr viele Lutheraner dabei, weil Dänemark lutheranisch ist. Und andere Gruppen von Kirchen, aber auch einige Katholiken, die habe ich reingebracht, ich war die erste Katholikin dort. Auch von Rom habe ich auch hineingebracht, der Professor, der in Rom noch immer lehrt, war dort auch Mitglied. Und da hatten wir auch Dialog, der Dialog war hauptsächlich mit hinduistischen Gruppen oder von Hinduismus abstammende Gruppen, aber auch mit den Scientologen und mit den Sangamun-Leuten. Moonkirche, wie man sagt. Aber wir haben auch Dialog angefangen mit den Satanisten, die sich als Satanisten erklärt haben. Und das hat nicht sehr viel Erfolg gehabt, würde ich sagen. Weil diese Menschen so gestört sind von Satan, dass sie nicht einmal einer einzigen Konversation, einer einzigen Dialog folgen konnten. Ja? Na, mir überhaupt nicht, weil meine Stimme tut diese Leute schon wegjagen. Aber der Professor Johannes Ogert war nicht so charismatisch, wie ich begabt war, oder bin, oder was, das ist ja vom lieben Gott, das ist ja nicht von mir. Der war eher ein Wissenschaftler am Anfang, später hat sich das auch geändert. Und der hat mit den Leuten reden können. Aber wenn es um irgendwie eine Frage des echten Glaubens gegangen ist, selbst wenn es noch nicht ausgesprochen war, haben die schon abgehalten, sind weggegangen, herumgelaufen. Ich würde sagen, so wie bei Spiritisten, die werden ungeheuer unruhig. Bitte, dann hat der Herr gefragt über Feldenkreis, das ist diese New Age Gemeinschaften, die eigentlich, die tun die Bäume umarmen, um die Energie der Natur zu bekommen. Angeblich haben die alten Kelten das so gemacht. In England, in Schottland gibt es solche Gruppen, die kommen überhaupt von England, glaube ich. Und die sind vermischt mit den alten keltischen Glauben und Natur, sind viele Grüne dabei gewesen, die die Natur praktisch anbeten und nicht den lieben Gott. Sind lauter liebe Leute, die suchen eigentlich. Keiner evangelisiert diese Leute, außer was ich halt gemacht habe, die Arbeit mit den Jugendlichen. Und dann hat er noch gefragt über autogenes Training. Da kann ich Ihnen ein Beispiel geben. Mein Vater hat, ein hochintelligenter Mensch, sehr gebildet, super gebildet, alte österreichische Familie, österreichisch-ungarische Familie. Der hat den Krebs bekommen und hat sich 2 Jahre mit autogenem Training selbst behandelt. Ja. Aber schauen Sie, man kann den Willen des Menschen sehr weit treiben. Der Mensch kann seinen Körper auch weit treiben. Sieht man mit denen, die in Sibirien überlebt haben. Man kann viel machen. Aber letzten Endes wird das autogene Training, ist es nur eine Illusion. Ja. Hat der Herr das gehört, der die Frage gestellt hat? Das weiß ich nicht. Ja. Es ist eine Art Illusion, dass ich selbst Dinge kontrollieren kann. Also total, das kann man eben nicht. Und das hat sich bei der Krankheit meines Vaters eindeutig ausgestellt. Er hat zwar sein Leben etwas verlängert, das ist ein Professor im Rudolfinerhaus, ist ein Top-Professor gewesen, kann man wohl sagen, der hat gesagt, ja, er hat das gemacht, der ist ein bisschen länger älter geworden, aber nur ein Jahr oder so. Gut, gut, ihr dürft schon wieder essen, ja. Ach so, der ist ja schon zugesperrt. Also bitte, die Angelika wieder praktisch, schön ordentlich. Ja. Sie hat gesagt, wenn ihr wollt, dass ihr gesegnetes Salz und Wasser nach Hause nehmt, vor allem die okkulte Dinge gemacht haben und schöne okkulte Gegenstände zu Hause aufheben, weil sie ja doch eine Erinnerung sind oder vielleicht zu alt sind oder was ich was, oder von Indien kommen und irgendwelche Statuen sind. wenn Sie sowas haben, dann könnten Sie vielleicht mit dem Weihwasser waschen oder das Weihwasser das Haus ausspülen, vielleicht wollen Sie das. Wenn Sie für Leute beten, ist es immer ganz gut, Weihwasser zu haben und auch gesegnetes Öl und Salz, weil das länger anhält als das Wasser. Das sind ja nur Sakramentale, aber wenn gesegnet, hasst sie der Teufel. Das habe ich lustig erlebt. Das ist ganz einfach. Wir haben in unseren Empfangsräumen, wo die Leute gekommen sind, weil sie krank waren oder bei dem Vater Rufus wollten, damit er heilt oder so wie sie kommen, haben wir auf einer Seite lauter Weihwasser gestellt in Gläsern und auf der anderen Seite nicht geweihtes Wasser. Die Leute, die wirklich Befreiung, nicht die ihnen gesagt haben, sie brauchen Befreiung, das ist oft nur Einbildung, weil sie Mittelpunkt sein wollen oder ihr Leben verwirrt ist. Aber die Leute, die tatsächlich einen bösen Geist haben, haben nie das gesegnete Wasser von selber angegriffen. Wir haben immer gesagt, nehmen Sie sich bitte ein Wasser. Nachdem es ja dort sehr heiß ist, kann man das Wasser ja antragen. Ne? Die Leute haben nicht sehr oft frisches Wasser. Haben wir so gern, wenn man ihnen Wasser anträgt. Die wirklich einen bösen Geist hatten, konnten nie von selbst das Weihwasser trinken. Wenn man sie dann gezwungen hat, was wir oft gemacht haben, dann konnten sie nachher auch die heilige Kommunion nehmen. Also das Segnen im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes ist sehr kraftvoll. Das kann jeder getaufte Mensch oder jeder christusgläubige Mensch machen. Und das können Sie auch machen, wenn die Jehova-Zeugen zu Ihnen ins Haus kommen. Eine Dame ist schon mit dem, weiß ich, befleckt, würde ich sagen, verwirrt darüber, über die Jehova-Zeugen. Das sind nicht Christen, ja, und sie glauben nicht an einen Heiligen Geist. Und schon gar nicht, dass die Erlösung durch das Kreuz für alle ist, sondern nur für 144.000. Sind da blödsinnige Ideen, aber bitte, Kulte entstehen, das Geld ist sehr wichtig für diese Menschen, sind da eine der reichsten Kulte, die es gibt. Und wenn Sie das sagen, wenn Sie diese Kraft haben und die Geduld, ja, die habe ich schon, dann sage ich Ihnen, kommen Sie herein, wir beten gemeinsam. Aber ich nehme das Gebet in die Hand im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes und der, der besessen ist bei der Tür draußen. Es sind meistens drei Leute, die kommen. Einer, der braucht Befreiung, der ist besessen von irgendwas Bösen, einem Widergeist. Dann einer, der dem nachrennt, weil er ein Mitglied werden will oder aufgenommen will in den inneren Zirkel. Diese Kulte haben alle, so wie die Freimaurer, innerste Zirkel, die sind geheim, auch die Mormonen. Und dann, der Äußere ist meistens ein Katholik, den sie einfangen wollen. Ja, warum Katholiki? Weil, weiß nicht, weil der Teufel uns nicht leiden kann, das ist ein gutes Zeichen für uns. Ja. Also, der muss Essen geben, sonst wird das Essen...